SRF 1.
SRF 1.
Ganz herzlich willkommen zu unserer Mundartsendung Schnabelweit. Erinnern Sie sich noch an Ihre Pubertät? Schwierige Zeit war? Oder haben Sie sie relativ problemlos durchquert? Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit dem besonderen Lebensabschnitt, wo man nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht erwachsen. Im Alter so zwischen 12 und 20. Vielleicht haben Sie ja gerade Kinder in diesem Alter oder Grosskind. Und dann fragen Sie sich vielleicht manchmal, was geht echt in diesem Kopf vor? Die Berner Autorin Steff Stauffer führt uns in ihrem berndeutschen Roman «Hingerhang» in die Welt eines pubertierenden Mädchen und zeigt, wie das Mädchen langsam erwachsen wird. Ihr Roman spielt im Bernbiet in den 1970er Jahren. Wer Steff Stauffer ist und was sie schon gemacht hat, das erklärt sie uns gerade kurz selber.
Ich bin Steff Stauffer, ich bin in Münchenbuchsee, in der Umgebung von Bern auf die Welt gekommen. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ich bin vor etwa 4-5 Jahren habe ich meinen Lehrerinnenberuf aufgegeben und bin seither Schreibende.
Und als Schreibende hat Steff Stauffer in dieser doch relativ kurzen Zeit schon 4 historische Romane geschrieben über die Schweiz und über Schweizer Persönlichkeiten und darüber, wie das Leben vor 50 oder 100 Jahren war. Und jetzt hat sie also ihren ersten Mundartroman herausgegeben und der spielt in den 70er Jahren. Unser Mundartredakteur Markus Gasser hat mit Steff Stauffer darüber geredet, wie schwierig das es kann sein als junge Frau in einer Männerwelt. Und natürlich auch über die Sprache, die Steff Stauffer schreibt. Zum Einstieg liest uns die Autorin den Anfang von ihrem Roman «Hingerhang».
Wie alt wir eigentlich sind, hat es dir jemand geheissen. Und die richtige Antwort wäre gewesen, genau das sei eben der Punkt. Bin auch soll man sich wie erwachsen, aber wenn es ums Dörfen ginge, sei man dann blitzartig wieder Kind. Weil Dörfen ging nur die anderen. Selber hätte man müssen. Das mit dieser Altersfrage war sowieso so eine Sache gewesen, weil wenn man beispielsweise angefangen so an einem Beben oder an einem Grusel zu studieren, dann ist man nicht darum umgekommen zu finden, die zwei seien in einem saublöden Alter. Auch wie alle anderen um einen umgehauptet haben, wir sind selber in einem saublöden Alter. Aber irgendwo drin ist man im Gegensatz zu diesen zwei Kolleginnen an einem ganz anderen Punkt gestanden. Nicht drunter oder drüber. Einfach irgendwo neben dran oder daneben. So hat man das auch gesehen. Vielleicht ist die Frage vom Standpunkt aber ja gar nicht unbedingt vom Alter abhängig gewesen. Nur hat man selber nicht recht gewusst, von was das ist. Genetisch bedingt hätte das nicht können sein. Aus dem Lucky Look hat man sich nämlich nichts gemacht. Und das Rennen hat man auch nicht zuvorderst gehabt, so wie andere um einen herum. Und dass man scheinbar die Einzige ist, die diesen Salat nicht wollen können essen und Blut und Leberwürste hat grusig gefunden, hat dem auch etwas zu denken gegeben. Auch wenn sie ihm angegeben haben, Blutwürste sei Schockewürste. Aber das hat auch nur die Schwast geglaubt. Bis dass man ihr das mal einmal gesagt hat und es dann halt wiederum geheissen hat, wie alt das man eigentlich sei.
Ein so blödes Alter, schreibt ihr. Alle sagen einem, man sei in einem so blöden Alter, aber selber hat man eigentlich das Gefühl, die anderen seien in einem so blöden Alter. Ich glaube, das Gefühl können wir ja irgendwie alle, wenn man denkt, alles, was man macht, ist nur noch falsch. Steff Stauffer, seid ihr draus aus diesem so blöden Alter, was es so gibt im Leben?
Ich denke, mir ist nie draus aus diesem so blöden Alter, weil man kommt ging wieder in so blöde Situationen, wo man mit, sag jetzt mal, Gleichaltrigen zusammen ist und das Gefühl hat, man passt nicht in die Gruppe rein von diesen Leuten. Also irgendetwas ist entweder an denen falsch oder an ihm selber. Und man sich nachher muss fragen, bin ich mir auch so saublöd? Aber ich denke, das saublöde Alter in der Zeit, in der man erwachsen wird, dann, dort ist es besonders blöd. Vielleicht nicht für einen selber, aber eben für die anderen, die müssen dabei sein und das müssen aushalten.
Und da ist man dann vielleicht nachträglich schon froh, man ist draussen. Genau. Wie kommt man raus aus so einem so blöden Alter? Gibt es da eine Art Rezept?
Vielleicht gibt es mit der Zeit Einsichten, dass das, was die anderen sagen und meinen und gut finden, nicht unbedingt schlecht ist oder nicht unbedingt gegen ihn selber gerichtet ist, sondern dass es halt vielleicht schon seine Wahrheit hat. Aber das bedingt, dass man manchmal irgendetwas einlauert. Dass man selber die Erfahrungen auch machen kann, Fehler zu machen, auf den Ring zu fallen und zu merken, einmal, sie haben auch ein Recht gehabt. Und mit der Zeit kann man das irgendwie mehr den anderen Recht geben. Und dann ist man wahrscheinlich dann irgendwie mehr auch aus diesem Alter draussen.
Jetzt gehen wir mal zu dieser Erzählerin im Hinterhang. Die schaut als Erwachsene zurück auf ihre Pubertätszeit in den späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren im Bernbiet, also auf dem Land. Sie steht eben ein bisschen überall dazwischen, oder wie sie sagt, sie steht daneben. Bei den Eltern, die für ihre Probleme nicht so Verständnis haben und Sackgeld gibt es sowieso nur gegen Arbeit zum Beispiel. Bei den Freundinnen in der Schule, dort, denen geht es schon um ganz andere Sachen, BH und Mannen und Perioden haben und so. Das ist alles, interessiert sie noch nicht oder hat sie noch nicht. Ihre Fluchtburg ist der Rossstall von Spiris, dort ist sie fast jeden Tag. Aber auch dort muss sie sich zuerst durchsetzen, die Sporen abverdienen. Sie muss zuerst die unbeliebtesten Arbeiten machen, bis sie endlich mal da freitet, zum Beispiel. Steff Stauffer, so wie dir aus der Sicht von diesem Mädchen erzählt, ist eben da schon eindeutig die Umwelt so blöd, nicht sie, oder?
Auf jeden Fall. Sie probiert ja, indem dass sie eben weggeht von daheim oder möglichst viel Distanz zu schaffen, dem mal ein bisschen zu entkommen und den Regeln, die daheim gelten, denen auszuweichen, indem dass man eben an eine andere Sorge geht. Was sie das Gefühl hat, der geht es der Ringer. Aber auch dort muss sie merken, es geht überhaupt nicht ringer, weil die haben andere Regeln. Und dort muss sie sich auch wieder daran halten. Überall stößt sie an.
Also das Thema Erwachsenwerden, weil es das Hauptthema ist im Buch. Und jetzt bei ihr kommt jetzt noch etwas dazu, also bei ihr und dieser Geschichte. Als Mädchen hat sie es noch viel schwerer. Da gibt es ganz viele Beispiele dafür in der Geschichte. Dumme Sprüche, die sie muss anhören, oder eben gewisse Ungerechtigkeiten. Sie selber sieht dann langsam, wie der Karren so läuft und beschreibt das in einer kurzen Passage erstaunlich deutlich. Ich würde bitte, die schnell zu lesen. Das ist Seite 17.
Wenn es einmal deutsch und deutlich «Nein» hat geheissen, dann ist es dabei geblieben. Da hat der Vater gar nichts gekannt. Und was der Vater einmal gesagt hat, das hat gegolten, da hat man nicht mehr zur Mutter müssen. Aber man hat ja auch nicht für nichts den Ruf vom Stürmi gehabt, vom sturen Gring, wo sich alle ging gefragt haben, wo ich der herkomme. Dabei hat man gar nicht so weit rum müssen suchen. Schon der Grossbär war ein sturer Sieg und der Vater nicht weniger. Nur man hätte die das nie zugegeben. Sie waren ja schliesslich auch Männer und die konnten stur sein, wie sie wollen. In ihrem Jargon hat das konsequent geheissen. Das sei eine gerade Linie. Stur war man als Einzige selber.
Ja, beim Vater und beim Grossvater heisst es, das sei eine klare Linie und Konsequenz. Und bei ihr, bei der pubertierenden Tochter, heisst es zum genau Gleichen, sie haben einen sturen Gring. Steff Stauffer, klarer Fall von Sexismus, oder wie?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist einfach dahergekommen, dass meine Protagonistin bei allem einfach Nein gesagt hat, einmal, und ihr Zeug wollte durchstieren. Das hätte jetzt, glaube ich, auch eine Gio können sein, die das so gemacht hat. Bei einem Modi ist man sich vielleicht, weiss auch nicht, weniger gewonnen gewesen. Modis sind irgendwie angepasst, die haben nicht rauszuhäuschen. Das ist auch keine Qualität eines Mädchen, ihren Weg zu gehen oder ihren Weg zu suchen oder eben Nein zu sagen und zu sagen, nein, ich mache es so.
Die hat lange als Lehrerin geschafft, hat selber auch Kinder. Ist das heute immer noch so oder hat sich dort in diesen 40 Jahren wirklich etwas geändert?
Ich denke, da hat sich viel geändert. Heute sind die Mädchen, wenn ich das so erlebe, sind sie irgendwo auf einem Zug oder im Tram oder so, habe ich das Gefühl, die sind stärker, die haben mehr Power, die lassen sich nicht so schnell auf die Kappe schiessen und geben den Tarif viel mehr durch, als das noch vor 30, 40 Jahren war.
Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin. Das ist so ein Spruch aus der Emanzipationsbewegung. Von diesem Selbstbewusstsein ist die Erzählerin im Roman zwar noch weit weg, aber sie ist trotzdem eben kein braves Mädchen. Sie blockt dann ihre kleine Schwester zum Beispiel, die auch auf den Rosshof kommt. Die muss jetzt die Rossböllen auflesen und kommt keine Chupa-Chups über. Oder dann der Bützu ist ein Beispiel. Er ist eigentlich ihr bester Kollege im Rossstall, ihr Vertrauter, schon ein bisschen älter. Und von dem erfahrt sie Sachen, die dem unangenehm sind. Und das setzt sie dann gnadenlos ein, um ihn eigentlich erpressen, wenn man es deutsch und deutlich nennt. Also wenn wir jetzt zum Generalthema gehen, erwachsen werden in diesem Roman, dann muss ich sagen, in dieser Gesellschaft kann man offenbar nur einen Erfolg haben, wenn man bescheisst und trickst. Ist das so?
Ich würde ihm nicht bescheissen sagen.
Gut.
Ich denke, erwachsen werden oder die Phase, wo man muss lernen, wer man selber ist und was man selber will, bedingt, dass man die Regeln oder die Gesetze, die ungeschriebenen oder die geschriebenen, dass man die hinterfragt. Und dass man dort an Grenzen geht, dass man sogar die Grenzen auch überschreitet, um zu merken, was es mal verleiden. Oder für auch zu merken, mal, es gibt gewisse Regeln, die Sinn machen. Ich denke, es geht nicht ohne, dass man Verbot nichts ausprobiert.
Jetzt müssen wir unbedingt über die Sprache reden, weil die spielt in diesem ganzen Prozess eine grosse Rolle. Zum Beispiel ist der ganze Text voll von Redensarten, Sprüchen, Lebensweisheiten. So, das kennt man ja alle und brauchen das alle. Lieber nichts machen als ein Fehler ist eins, der vorkommt. Hinterdrein ist man immer gescheiter. Das ging so viel und so weiter. Eigentlich in jedem Kapitel, das ist so ein bisschen ein Konzept, macht sich die Erzählerin Gedanken über einen so einen Spruch von der Erwachsenenspruch und versucht dahinter zu kommen, ob das echt stimmt oder was das genau mit ihr zu tun hat. Und irgendeinmal merkt sie dann auch, dass an diesen Sprüchen etwas muss faul sein. Und würde ich gerne bitten, diese Passage auch kurz zu lesen.
Man hat lieber nichts gesagt, weil es selber hat geheissen, man soll doch einfach für sich schauen. Handherum hat man dann wieder hören, es hätte da noch andere. Es hat erfahrungsgemäss nichts gebracht, wenn man es auf solche Widersprüche hat aufmerksam gemacht. Man hat dann nur zu hören bekommen, das kommt doch einfach auf die Situation an. Und man hat jetzt also nichts wieder nur müssen lernen, in welcher Situation man welchen Satz wenn sollte anwenden.
Also wenn wir jetzt wieder zum Hauptthema Erwachsenwerden gehen wollen, das gehört dazu, dass man Lebensweisheiten lernt richtig anwenden.
Genau. Irgendwann sagt sie auch noch, da der eine oder andere Spruch könnte schon noch etwas haben. Aber jetzt fragt sie sich halt einfach, ob die Sprüche wirklich besser werden mit zunehmendem Alter oder ob man selber dümmer werde mit dem Älterwerden. Und darum finde ich auch die Auseinandersetzung mit diesen Sprüchen so ein bisschen als Struktur zum Text, der sonst sehr kreuz und quer umeinander geht, dass das dem Text ein bisschen Struktur gibt. Wie sie eben ein bisschen weiterkommt mit diesen Sprüchen und findet mal, der eine oder andere könnte noch etwas haben. Aber vielleicht wird die jetzt einfach auch braver.
Und eben erwachsen sein bedeutet eigentlich, die können einsetzen.
Genau.
Selber Macht haben. Sprachliche Macht haben. Ja. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Jetzt neben den Sprüchen ist mir noch aufgefallen an der Spruch, dass die Erzählerin auf den ganzen 135 Seiten kein einziges Mal «ich» sagt, beziehungsweise Berndeutsch «ich» oder «i», sondern sie redet immer von sich neutral. «Man», «Mann». Das könnte man ja, oder? Jetzt brauche ich das so. Oder wenn man sagt, man gönnt sich ja sonst nichts oder so, dass man von sich selber in dem «man» redet. Was kann das «man», was ich nicht kann?
Das «man» ist für mich eine wunderbare Form, etwas so zu verallgemeinern, dass es eben für alle gilt. Das ist nicht nur meine Sicht, sondern man ist wandern. Dann gibt es sicher tausende von Leuten, die wissen, oh ja, man ist wandern. Mhm. Und wenn ich erzähle, ich bin wandern, dann ist das eine ganz spezifische Wanderung, und rückt meine Wanderung ins Zentrum. Ich will es einfach auftun. Es ist allgemein gültig. Es tut es auf und es schafft hier eine Distanz zu dem Ich.
Das eine ist, es nimmt mich als Leser mit in die Erfahrung. Und das andere ist ja, aber das macht ja auch etwas mit dieser Figur, die nicht kann ich sagen.
Das habe ich mir so noch nie überlegt. Ja, wirklich. Für mich war es so, ich will es wegnehmen von dieser ganz speziellen Person. Die hat auch keinen Namen. Sie wird auch nie direkt angesprochen, sie sagt auch nie direkt etwas. Es ist alles ging indirekt. Also sie ist zwar mitten drin in dieser Geschichte und gleich erzählt sie es auf eine allgemeingültige Art. Mhm. Das wollte ich erreichen. Das habe ich mir nie überlegt, ob das jemand ist, den ich nicht sagen kann.
Auch sonst ist der Stil von der Erzählerin recht eigen, so wie sie erzählt. Mir ist das Wort verschwurbelt, umständlich, manchmal auch geschwätzig in den Sinn gekommen. Ich würde auch gerne zu dem kurzes Beispiel hören. Ziemlich am Anfang, wo sie neu auf dem Rosshof ist und so erste Erfahrungen mit diesen Tieren macht.
Es hat schon nur seine Zeit gebraucht, bis man einen Fangen einmal sein Ross gefunden hat, weil bei Bieris umeinander hat es sicher etwa 30 Gückle gehabt, die Fülle noch nicht mitzählt. Die musste man eben zuerst mal lernen kennen und lernen unterscheiden. Das war nicht ganz einfach, weil die meisten braun waren. Und darum hat man sich probiert zu merken, wie viel Weiss an den Scheichen hatte oder am Gring. Teilen Gringen hat man es aber ohne weisse Zeichnung angesehen, dass es eher spezielle Ross sein müssen. Solche, die etwas anders als alle anderen waren. Und man hat gelernt, dass gewisse Ross selber auch eine ziemlich klare Vorstellung davon haben können, wie der Karren so zu laufen hat, was bei Ross nicht unbedingt von Vorteil war.
Die können ewig so weiterreden und man versteht ja, was sie sagt, aber man hat das Gefühl, sie redet um einen Brei herum und in einer Umständlichkeit und einer Kompliziertheit. Wer redet so? Hat er jemanden im Ohr gehabt, der so redet?
Nicht unbedingt. Ich bin gesessen und habe die reden lassen. Ich habe zugelassen bzw. das aufgeschrieben und einfach genommen, was kommt. Und es hat in der Anfangsversion hat das noch viel weniger Punkte und Komma gehabt. Das ist einfach komm. Genau das hat für mich hat das gefällt. Ich probiere, ging in die Person hineinzukommen. Also die Person zu sein, die da erzählt. Und auch in die Stimmung hineinzukommen. Und dann ist das so passiert. Es hat keine Abschnitte, es hat keine Absätze. Es geht von einem Thema ins andere. Und genau das hat es für mich auch ausgemacht. Das ist ein Mensch, der nicht überlegt, was sage ich jetzt, auf was will ich raus, sondern die erzählt und dann kommt er da sie sind und dann das Nächste, ah nein, eigentlich wollte ich etwas anderes erzählen, kommt dann wieder zurück. Und genau das macht es für mich aus, dass es dann auch lustig wird, weil manchmal Sachen zueinander kommen, die überhaupt nicht zusammengehören.
Was mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist bei dem, ist, dass ich das Gefühl habe, heute reden die Jungen viel säcker, ganz anders. Also ich kann mich erinnern, in Benz Friedli, erste Kabarettprogramm, wo er die Jugendsprache so ein bisschen analysiert hat. Dort hat er einen kurzen Dialog. Gehen wir Starbucks? Habe ich zu viel Geld? Und schon fertig. Ja. Und sagt alles aus. Ja. Und während wir 70er-Jahre-Kinder haben, eben, sagt er dann auch, und habe mich auch erkannt drin, völlig umständlich, du, wir könnten ja vielleicht morgen, wenn du Lust hast, warum nicht? So, oder? Ja. Ist das auch ein Zeitphänomen?
Das denke ich schon. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man mit den heutigen Kommunikationsmitteln SMS, WhatsApp, dass man einfach hurtig schnell da länger drei Abkürzungen oder der andere muss wissen, was ich meine. Also, dass das vielleicht schon alles viel kompakter wird. Und dass man dann auch vielleicht auch so fängt an zu reden plötzlich.
Was macht das mit dem Menschen? Also, hat das einen Einfluss auf die Leute?
Vermutlich. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es ein riesengroßes Potenzial für Missverständnis ist. Wenn man sich nicht mehr klärt. Also wenn man einfach nur noch gehen wir Starbucks und nachher ist und nachher, was wollen wir dort?
Hat es auch etwas mit der Abgrenzung zu tun, irgendwie, also mit dem Pubertätsalter, also eine andere Sprache haben als die Erwachsenen?
Das sicher. Das kommt da bei diesem Text zum Ausdruck. Also auf dem Bauernhof hat man viel wüster geredet als daheim beispielsweise. Also man geht eine andere Sprache oder seine Sprache auch suchen an einem Ort.
Das könnten wir gerade auch noch einen kurzen Abschnitt lesen zu dieser groben Sprache.
Mit dem Kerl zum Beispiel, dem Siech, der seine Ranze hat aufgeblasen beim Satteln, dass man den Gurt nie drum umgebracht. Und man dort zuerst eine Stimme ist, fragen, ob es echt nicht irgendwo vielleicht einen längeren Sattelgurt hat. Und als Antwort nur ein Grinsen ist zurückgekommen. Aber bevor es überhaupt so weit ist, hätte man ja zuerst noch putzen müssen. Und ab all dem ist der Kerl rumgetanzt, als würde er schier verrecken, weil er das so gekutzelt hat. Dabei war ein Dreck wie die Sau. Der hat noch auf jeder Weide Stelle gefunden, wo man sich im Dreck wälzen konnte, oder zumindest im Staub.
Sie kranzen, dumm fragen, verrecken, dreckig wie die Sau. Das war damals die richtig wüste Sprache, die Abgrenzungssprache. Steff Stauffer.
So hat man einfach daheim nicht geredet. Da war der Gring der Kopf, der Ranzen, der Bauch, die Scheiche, die Beine. Aber wenn man das der gesagt hat, auf dem Bauernhof, der hat einen dreckigen Ranzen oder einen dicken Ranzen, der hat einfach einen dicken Bauch gehabt, das war dort nicht wüst gewesen. Also dort haben eben andere Regeln gegolten und das hat man natürlich auch genossen, wenn man können vom Gring, vom Ranzen, von den Scheichen reden und auch fluchen. Und niemand hat herumgeschaut.
Ist das der Unterschied zwischen einem bürgerlichen Haushalt und einem Bauernhof oder zwischen Eltern- und Kollegenkreis? Oder?
Wahrscheinlich beides. Also im Kollegenkreis hat man dann noch einmal anders geredet, weil dort sind die andere Wörter. Dort ist eben schon das Englische, das ist too much, das ist ein gutes Feeling und Zeug und Geschichten sind dazugekommen. Also es hat wirklich nachher, oder es gibt nachher in jeder Gruppe, wo man sich bewegt, auch eine eigene Sprache. Mhm. Und auch dort geht es wieder darum, wer will man sein, wo will man dazugehören, also wie redet man.
Gehen wir nochmal zurück zu unserer Erzählerin im Roman «Hingerhang». Mir dünkt, im Laufe der Geschichte macht die tatsächlich eine Entwicklung durch. Also, man kann es sogar als Entwicklungsroman bezeichnen. Es passiert etwas. Es ist vielleicht ein Jahr, wo wir mit ihr miterleben, wo sie davon erzählt, wo sie von einem verschüpften, trotzigen Mädchen doch ein gewisses Selbstbewusstsein als junge Frau überkommt. Füdle haben ist ein Kapitel und Füdle haben, Mut haben ist eine Devise, die sie sich auch zu Herzen nimmt. Und sie wagt dann tatsächlich auch etwas am Schluss. Sie verrät jetzt aber nicht was, aber es gelingt ihr immerhin. Ist meine Wahrnehmung da richtig? Ist sie eine andere am Schluss, als sie am Anfang war?
Das ist sie auf jeden Fall. Sie ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit, wie sie gerne wäre. Aber an einem gewissen Punkt sagt sie ja, jetzt hat man zuerst mal das Gefühl gehabt, wir hätten gefüdelt. Und das war ein sehr gutes Gefühl gewesen. Und das ist so der Schritt, zu merken, jetzt habe ich selber etwas entschieden. Es ist nicht schlecht rausgekommen. Vermutlich muss ich dann noch Konsequenzen tragen. Aber so wie ich jetzt mich fühle, ist das gut und richtig. Ich wollte nie jemandem recht machen, sondern ich habe für mich entschieden. Das ist der Schritt, oder ins Erwachsenwerden. Ich darf alleine entscheiden, auf ihn so gut.
Der Roman heisst «Hinterhang» und zu diesem Begriff möchte ich noch kommen, der mir sehr gefallen hat. Das ist ja doppeldeutig. «Hinterhang» ist das Hinterbein von einem Ross und der Bützu behauptet, an denen sieht man, ob ein Ross renntauglich ist oder nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt im Roman. Und «Hinterhang» ist auch ein Begriff aus dem Jass. Also wenn man «Hinterhang» ist, ist man der Letzte und kann noch entscheiden, vielleicht entscheidend eingreifen. Oder man kommt sozusagen aus der Reserve, überraschend. Das hat doch sehr viel mit dieser Figur zu tun, oder?
Ja, sehr. Also ich habe das eben gerne, die Wortspiele, die ein Wort von Sachen bedeutet, die vielleicht widersprüchlich sind oder wo man auf das Warten anschauen kann. Und es ist lustig, der Text hat von Anfang an «Hinterhang» geheissen und ist es bis zum Schluss geblieben. Und ja, ich finde die Doppeldeutigkeit sehr, sehr treffend für das Buch.
Vielleicht nochmal am Anfang zurück, im so blöden Alter sein, kann man sagen, ein Rezept, um aus diesem so blöden Alter oder aus so blöden Situationen rauszukommen, ist, wenn man so aus der Hinterhang raus kann agieren.
Wenn man noch etwas in der Hinterhang hat, das bedingt, dass man eigentlich schon weiss, woher das man will. Aber man sagt es noch nicht. Und das kann man ja, denke ich, am Anfang, wenn man in die schwierige Zeit in das so blöden Alter reinkommt, geht das nicht. Da kommt einfach alles raus, was raus muss. Und das ist wahrscheinlich die Entwicklung, zu merken, jetzt spare ich etwas, ich komme dann, wenn es der Moment ist.
Er hat schon 4 Bücher geschrieben, historische Romane im weitesten Sinn und jetzt zuerst mal eine Geschichte auf Berndeutsch. Warum der Wechsel?
Bei all meinen Büchern habe ich irgendeine Geschichte, die das Leben geschrieben hat oder einen Stoff, der besteht, habe ich probiere, noch einmal zu erzählen, etwas Neues daraus zu machen, was auch immer. Und für mich hat jeder Stoff seine Qualität oder seinen Charakter. Wenn wir beim Stoff bleiben, es gibt Seidenstoffe, feine, glatte, muss glänzen, muss schön verarbeitet sein. Und dann gibt es aber im Gegensatz dazu den Jutensack. Und die Sprache soll das vermitteln, soll den Charakter von einem Stoff vermitteln. Und dann kommt das Berndeutsch einfach am Jutensack am nächsten.
Tatsächlich köstlich. Berndeutsch, Rauch in einen Jutensack. Ein schönes Bild da als Schlusswort von der Autorin Steff Stauffer. Mit ihr hat der Mundartredakteur Markus Gasser geredet. Der Steff Stauffer, ihr neues Buch, ihr erstes Mundartbuch, heisst «Hinterhang» und kommt in den nächsten Tagen in die Läden. Erschienen ist es beim Zeitglocken Verlag. Und wenn Sie bei der Vernissage möchten, dabei sein, die ist am Freitag, 5. Oktober, zu oben um 8 Uhr, im Kulturhaus Ono zu Bern. Das ist Mundartsendung Schnabelweit, hier auf SRF 1. Und weiter geht's mit Namen. Pfifferloch, Knörrihübeli, tönt nach Flurnamen, das sind sie auch. Und dann erklären unsere Mundartexperten auch noch den Familiennamen Hobler. Zuerst jetzt aber noch der Bollenhofer und Schmetterding. Das Lied hier.
Als ich einen Tag durch die Stadt bummelt bin, nachdem ich eingekauft habe, sehe ich an der Strassenecke einen strauben jungen Mann. Und er spielt auf seiner Gitarre das glatte Liedli da. Ich Ich habe mich dort unter die Leute gewischt, die im Halbkreis bleiben stehen. Ein paar haben sogar getanzt oder ein Fränkli in seinen Cowboy-Hut rein. Auf jeden Fall hatte ich den Applaus an diesem Lied da. Später, als ich hier zu bin, habe ich gesehen, wie es einem gehen kann, wenn man am Strassenrecken bleibt stehen. Weil ich ertappe mich beim Pfeifen von diesem Gattenlied da. Und jetzt hoffe ich natürlich, mir Leute die Vögel singen. Sonst ist es nämlich so. Wenn das jetzt auch noch verboten wäre, dann hättest du das Gattenlied nie zu hören bekommen.
So weit. Ich habe mein alles gegeben und gleich hat alles nichts genützt. Meine Liebe, mein Herz, mein Vertrauen und was hat es gebracht? Ich liege wieder verletzt in den Trümmern nach der Schlacht. Es ist okay, la vôme mach, dir kenne ich Sorgen wegen mir. Ist da auf, ich komme für mit heute und morgen. Es braucht Zeit. Irgendwann tut's nicht mehr weh. Ich hab schon mehr als einmal gesehen. Irgendwie find ich ihn wieder zurück. Und wenn's feister wird, ist Musik meine Brücke. Es gibt Songs über gemachte Fehler und kaputte Liebe. Lieder, wo mir sagen, dass ich nicht die Einzige und nicht allein bin. Songs über Neuanfänge, Freiheit und schwer verliebt sein. Ich singe sie mit und mit jedem Ton vergesse mich mehr. Es ist okay, la vôme. Wir können Sorgen wegen mir. Ich da auf, ich komme für mit heute und morgen. Es braucht Zeit. Irgendwann tut's nicht mehr weh. Ich hab schon mehr als einmal gesehen. Irgendwie find ich ihn wieder zurück. Und wenn's feister wird, ist Musik meine Brücke. Es ist okay, la
Sandy mit «Mini Brück». Machen wir den Briefkasten auf, hier in der Schnabelweide auf SRF1, mit Fragen zum Mundartausdruck und Namen. Und die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern erklären unsere Mundartexperten. Die SRF1-Hörerin Therese Aschima wohnt in einem alten Bauernhaus im oberen Zipfel von der Gemeinde Worb im Kanton Bern auf dem sogenannten Knörrihübeli, oberhalb vom bekannten Kurort Rütti-Hubelbad. Man sagt scheint, das Bauernhaus, das sei mal ein Jagdhaus von einem reichen Berner Patrizier gewesen, wo Knörri geheissen hätte. Und jetzt interessiert Frau Aschima, ob die Geschichte von dem Patrizier und seinem Jagdhaus wahr ist. In der Worber Chronik hat sie nämlich nichts gefunden. Der SRF-Redaktor Markus Gasser hat sich um die Frage gekümmert.
Knörrihübeli und Rütti-Hubelbad. Da liest man schon aus den Hofnamen heraus, wie hügelig das Gelände dort sein muss. Aber das mit dem reichen Patrizier, das kann ich leider nicht abschließend beantworten, weil der Aufwand, das herauszufinden, wäre für mich einfach zu gross. Da müsste ich ins Berner Staatsarchiv gehen und die Besitzergeschichte der Liegenschaft recherchieren. Aber eine halbe Antwort auf die Frage kann ich gleich geben. Sicher ist nämlich, dass Knörrihübeli auf den Familiennamen Knörr oder Knörri zurückgeht. Der älteste Beleg für den Ort, der im Berner Ortsnamenbuch abgedruckt ist, kommt aus dem Jahr 1838 und lautet Knörris Hübeli. Und das bedeutet wörtlich das Hübeli von Knörris oder vom Knörri oder auch von einem Knörr. Klar wird da schon damals, 1838, ist das ein Bauernhof gewesen, also nicht etwa ein Jagdschlössli oder ein Jagdhaus. Wer genau das der Knörr oder Knörri gsi ist, das weiss ich wiederum nicht, aber auch das ließ sich vielleicht mit der Hausgeschichte herausfinden. Jetzt, woher kommen die Knörr oder Knörris? Im Schweizer Familiennamenbuch ist der Name Knörri mit einem R und einem I vor 1800 im Simmental einbürgert gsi, zwei Simmen zum Beispiel. Also eher weit weg von Bern und dann auch noch zu Urten bei Zollikofen, das ist immerhin schon Agglomeration Bern. Der Familienname Knörr, der auch in Frage kam, ist vor 1800 im solothurnischen Buchiberg, zu Gosliwil, zu Lüsslingen und zu Nennikofen beleidigt. Zu Bern ist ein Knörr erst 1890 eingebürgert worden, und zwar ist er aus Kirchberg bei Burgdorf gekommen. Zu Bern selber gibt es aber weder Knörr noch Knörri als alte Bürgergeschlechter. Mit den Informationen, die ich jetzt zusammen habe, würde ich vom Schiff aus sagen, der Name des Knörrihübeli kommt von einem Besitzernamen Knörr oder Knörri, aber der Jagdsitz von einem Berner Patrizier war das eher nicht gewesen.
Also kein Patriziersitz, wo Therese Aschima drin wohnt. Aber dank unserem SRF-Namensspezialist Markus Gasser weiss jetzt trotzdem ein bisschen mehr über den Namen von ihrem Bauernhaus. Um Bauernhäuser geht es auch in der Frage von der SRF1-Hörerin Kathi Gräub von Lotzwil bei Langenthal. Sie schreibt, im Nachbardorf Obersteckholz gibt es ausserhalb vom Dorf Bauernhäuser, die Pfeiferloch heissen. Sagt doch ein ziemlich seltener und ein seltsamer Name, meint sie. Und sie möchte gerne wissen, woher der Name kommt. Nochmal der Markus Gasser.
Ein Pfeifferloch gibt es allemal tatsächlich nur eins im Kanton Bern. Im Berner Ortsnamenbuch ist auf jeden Fall kein anderer Ort erwähnt, der so heisst. Aber es gibt noch ein paar andere Namen mit Pfiffe oder Pfiffer im Bestimmungswort. Und zwar teilweise ziemlich hoch bei diesem Pfeifferloch zu Obersteckholz. Zu Lotzwil zum Beispiel, also im Nachbardorf, gibt es offenbar eine Pfeifermatt. Und schon 1808 ist irgendwann das Ober- oder Untersteckholz ebenfalls eine Pfeifermatte belegt. Außerdem gibt es zwischen Guggisberg und Rüscheckenberg, wo auf der Pfeife heisst. Und gerade mehrmals im Kanton Bern, an ganz verschiedenen Orten, gibt es eine Pfeifeneck. Woher kommen die Namen? Das schweizerdeutsche Wort Pfeife meint heute vor allem das, was der Schiedsrichter braucht, ein kleines Gerät, wo man damit einen schrillen Signalton macht. Im Mittelalter ist eine Pfeife aber auch jede Art von Flöte gesehen. Oder auch eine Sackpfeife, also ein Dudelsack und sogar eine Orgel. Einfach alle die Instrumente, die es den Ton gibt, wenn man Luft durch ein Rohr bläst. Die Basler sagen ja noch heute der kleinen Flöten oder Fasnacht Pfeife. Das Verb Pfeife, hochdeutsch Pfeifen, bedeutet geräuschvoll blasen, mit blasen einen Ton machen. Und das nicht nur bei einem Instrument, sondern auch beim Wind. Der Wind pfifft um die Hausecke herum. Flurnamen wie auf der Pfiffe oder Pfiffeneck sind darum normalerweise Orte, wo der Wind pfifft. Was also viel Wind hat, sei es auf einer Höhe oben, auf einem Gipfel, oder sei es in einem Hohlweg oder in einer engen Gasse. Hof oder Flur nehmen mit dem Wort Pfiffer, mit einem R am Schluss, gehen auf einen Familiennamen zurück. Schon im Althochdeutschen, also vor dem 9. Jahrhundert, hat es die Berufsbezeichnung Pfiffari gegeben, für einen Flötenspieler oder einen Spielmann allgemein, später auch für einen Orgelspieler. Dieser Berufsname ist im späten Mittelalter zu einem Familiennamen geworden. Namen wie Pfiffermatt oder Pfifferloch, die gehen also auf einen früheren Besitzer oder Pächter von einer Liegenschaft zurück. Dass es Pfifferloch heisst, ist auch kein Zufall. Der Hof liegt in einer Mulde zwischen zwei Hübeln und gegen Süden zu, eben Richtung Lotzwil, verengt sich die Mulde zu einem bewaldeten Tal. In Flurnamen bedeutet Loch ganz allgemein eine Geländevertiefung, eine Schlucht oder eine Grube oder auch eine Höhle. Also der Name Pfifferloch zu Obersteckholz bedeutet wörtlich der Hof in der Mulde, wo einem gehört, wo Pfiffer heisst.
In dem Obersteckholz, schreibt Frau Grüeb, Gräub übrigens noch, haben es noch viele komische Namen. Pfingstägerte, Habkehrig, Kleben, Wolfsmatt. Dunkel, es klingt nach Arbeit für unsere Mundartexperten. Jetzt noch zum Familiennamen. Zettige erklären wir ja regelmässig hier in der Schnabelweit. Der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerdeutschen Wörterbuch hat sich am seltenen Namen Hobler angenommen. Die Frage danach kommt von der SRF1-Hörerin Rosmarie Hobler von Küsnacht am Rigi. Ihre Heimatort ist Muri im Freijamt. Und jetzt möchte sie gerne wissen, woher der Familienname kommt. Unser Mundartredakteur Christian Schmutz hat mit dem Hans-Peter Schifferle darüber geredet. Aber zuerst sagt jetzt uns Rosmarie Hobler noch, was sie schon weiss darüber.
Wir haben keine Verwandten, es sind sehr wenige in der Schweiz, die es noch gibt. Und nähere Verwandte zum Fragen haben wir nicht. Wir haben aber einmal gehört aus der Gemeinde Muri, Aargau, dass Hobler falsch geschrieben ist und dass die einmal eingewandert sind aus Deutschland, glaube ich, und dass das Hobler geschrieben worden ist. Ich wäre sehr froh, wenn Sie uns da die Auskunft geben könnten.
Hans-Peter Schifferle, Hobler, da denkt man bei der Herkunft vom Namen vielleicht eher an eine berufliche Tätigkeit, also von jener, der hobelt. Wie steht es mit dem?
Ja, das würde ich zuerst einmal denken. Beim genaueren Anschauen merke ich aber schnell, dass eine Berufsbezeichnung Hobler nur selten und ganz modern vorkommt. Und vor allem im Spätmittelalter, wo die Familiennamen entstanden sind, fehlt die Berufsbezeichnung in der Schweiz und auch im ganzen deutschsprachigen Ausland.
Also nicht jener, der hobelt. Was gibt es denn für eine andere Herleitungsmöglichkeit?
Beim Suchen nach solchen Möglichkeiten frage ich immer zuerst, wo ist der Name zuerst beleidigt und in welcher Form. Von dort aus muss man dann weiter schauen. Die paar wenigen Leute, die in der Schweiz Hobler heissen, haben all der Altbürgerort Muri im Freiamt, wie es auch die Hörerin sagt. Dort ist das Geschlecht schon vor dem Jahr 1800 bezeugt. Wenn man weiter zurückschaut, findet man dort zwar kein Hobler mehr, aber doch Hobler mit einem oder auch mit zwei P statt mit B geschrieben. Ganz so, wie es auch Rosmarie Hobler gehört hat. Die Hobler sind aber nicht eingewandert aus Deutschland, sondern seit dem 14. Jahrhundert weit oben im Freiamt und im Aargau, zum Beispiel auch zu Mörikenwildegg oder zu Rottenschwil und auch im Kanton Zürich, zu Tägerle, zu Grosshandelfingen, ganz häufig. Daneben gibt es in der gleichen Gegend auch noch Hoppeler, zu Bruck, zu Hermetschwil, zu Rottenschwil und Höppeler, zu Urdorf im Kanton Zürich.
Jetzt nehmen wir schon also an, dass unser Name Hobler den gleichen Ursprung hat wie Hoppler und Hoppeler. Aber was bedeutet das?
Ja, alle diese Varianten Hobler, Hoppler, Hoppeler und Höppeler gehen sicher aufs Verb hoppen, hoppeln, höpperle zurück. Und das heisst so viel wie hüpfen, auf ein Bein laufen, auch hinken oder hülpen. Hobler ist gleich wie all die anderen Varianten zuerst ein Übername oder ein leichter Spottname gewesen für einen, der durch seinen Gang aufgefallen ist. Auf diese Art kann man den Namen nach meiner Meinung am besten deuten. Man sieht auch hier wieder mal schön, wie die Schreibung eines Namen heute ganz selbstverständlich an der hochsprachlichen Rechtschreibung gemessen wird. Und das kann dann halt auf eine ganz falsche Fährte führen. Die Normierung der Schreibung, auch von den Familiennamen, geht aber nicht weiter zurück als ins 19. Jahrhundert. Und die Schreibung Hobler ist in dem Sinn sicher nicht falsch. Sie ist einfach anders.
Wieso häufig hat also auch hier eine Übernahme zum Familiennamen geführt? Der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerischen Idiotikon hat uns den Namen Hobler erklärt. Wir haben die Stunde angefangen mit einem Roman, der in den 70er Jahren spielt. Und jetzt gehen wir dann gerade zurück um 70 Jahre. Wir gehen 70 Jahre zurück. Das nach der Zürich West. Find's Glück heim. Zürich West. Irgendeiner findet das Glück heim. Sicher, wenn man daran glaubt. Das ist Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1 mit Geschichten rund um unsere Mundart. Zum Schluss jetzt noch gehen wir in die Vergangenheit. Zurück zu der Zeit, wo man gewisse Krankheiten noch ohne Medizin hat müssen überstehen musste, wo die Lehrer in der Schule einem noch ungestraft haben dürfen schlagen. Und zum Essen hat es meistens Äpfelrösti oder Grießbrei gegeben. In dieser Zeit, vor 70 Jahren, war der Ulrich Krummenacher von Rottenburg im Kanton Luzern ein Schulbub. Vor kurzem hat er ein Büchlein herausgegeben, wo er die Zeit beschreibt. «Rottenburger Geschichte» heisst es. Und geschrieben hat er es auf Bauerdeutsch, wie man zu Luzern sagt, also auf Mundart. Der SRF-Mundart-Redaktor Markus Gasser hat es gelesen und hat sich mit dem Autor getroffen.
In der Zeit des Zweiten Weltkriegs und in den ersten Nachkriegsjahren, also in der Bubenzeit von Ulrich Krummenacher, hat es in Rottenburg vor allem Bauern gegeben. Dann Schuhmacher, Metzger, Bäcker, Weinhändler usw. und ein paar Läden fürs Nötigste. Der Ulrich Krummenacher fasst die Lebenswelt damals im Gespräch so zusammen. Die
Versorgung mit Lebensmitteln und mit Gütern vom täglichen Gebrauch waren relativ bescheiden. Man konnte natürlich als Kind auf der Straße sogar abhocken und spielen miteinander. Oder? Das war auch kein Problem. Das Auto hatte den Doktorreis und den Feearzt. Und sonst ist niemand, oder?
Die wichtigen Leute im Dorf, das waren der Pfarrer und der Lehrer. Wenn man ein Seich gemacht hat, ist man vom Lehrer am Zennihor gerissen worden, bis einem Tränen gekommen sind. Oder er hat einem das Ohr so lange umgedreht, bis es blutet hat. In der Kirche ist es ähnlich rabiat zugegangen, wie der Ulrich Krummenacher gerade am Anfang von seiner Geschichte schreibt.
Der Pfarrer Birrer hat im Pfarrhaus gerade neben der Kirche gewohnt. Er hat ein strenges Regiment geführt. Es hat ihm auch nichts ausgemacht, mit seiner Predigt ab der Kanzel zu steigen und in einmal geschwätzt hat, eine Ohrfeige zu verpassen.
Der Ulrich Krummenacher beschreibt die Zeit kurz und trocken wie ein Chronist. Kriegswirtschaft, das ist Mangelwirtschaft. Zum Beispiel bei den Kleidern. Die jüngeren Kinder haben die Kleider von den älteren Kindern bekommen, wenn sie denen zu klein waren. Und für die hat man aus den ausgetragenen Lümpen von Vater und Mutter etwas Neues genäht. Die Arbeit auf dem Feld war grösstenteils Handarbeit, Getreideernte im Sommer, das Herdöpfelauflesen im Herbst zum Beispiel. Nebst dem normalen Tages- und Jahresverlauf im Dorf streut Ulrich Krummenacher ohne ein paar persönliche Anekdoten ein. Wie er und ein Freund einmal schuld waren, dass ein Scheuer abbrennt ist, wie sie im Schulhaus eine Scheibe eingeschlagen haben oder wie er einmal in der Käse abblitzt ist.
Einer hat mit Mutter geschickt, Anker holen in Konsum. Der ist besser als der beim Käsebarmettler, hat sie gemeint. Leider war der beim Konsum ausgegangen und so bin ich halt in die Käse gegangen. Im Laden ist der Käse Rötali gestanden. Ich hätte gerne ein Bäuerli Anker. Der Konsum hat keinen mehr gehabt, habe ich ihm erzählt. Dann haben wir auch keinen mehr, hat der Rötali trocken gesagt.
Sein Dialekt bezeichnet er als Luzerner Landmundart. Und die sind nicht gleich wie der Dialekt von der Stadt Luzern, wo ja keine 10 Kilometer weg von Rottenburg liegt.
Der Dialekt von der Stadt ist etwas geschliffener, etwas eleganter. Also das heisst, ein Luzerner sagt «Welle» und «Selle» und einer auf dem Land sagt «Wollen» und «Sollen».
Sein Büchlein hat Ulrich Krummenacher angereichert mit ein paar Bildern, dass man sieht, wie Rottenburg damals ausgesehen hat. Und im Kapitel über Essen und Trinken hat es noch zwei Rezepte. Mehrmals macht der Autor in seinen Erinnerungen Seitenhieb gegen die heutige Zeit, gegen unsere Wegwerfgesellschaft, gegen das heutige Schulsystem, das die Kinder so hätschelt. Aber ob es früher wirklich besser war, ist, wo ja die Kinder vom Lehrer noch geschlagen worden sind, das kann der Ulrich Krummenacher auch nicht so einfach beantworten. Es war halt einfach anders.
Rottenburger Geschichte, Erlebnisse eines Schülers zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. So heisst das Büchli von Ulrich Krummenacher und bestellen kann man es bei Rex Buchshop zu Kriens. Sie finden den Link dazu auch auf unserer Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweit. Heute in der Woche stellen wir Ihnen in dieser Stunde den neuen Geschichtenband vom Solothurner Autor Ernst Burren vor. In diesem Auto noch ein Geschleip, heisst der Band. Und wie immer darf man sich hier beim Ernst Burren auf tragisch witzige Geschichten freuen. Auf Beobachtungen von Leuten, die mit der heutigen Welt mehr schlecht als recht zu Schlag kommen. Für heute war es das von der Schnabelweit. Redaktion Markus Gasser.
Nach rechts die ganze Nacht. Hat die Sterne besungen, den Mond angehört, aber es hat nicht gebracht.
noch so, als würde sie gehen. Die Nacht geht weiter, wird immer lauter und sie bleibt stehen. Du siehst, ich weiss noch immer nicht genau, wo ich so gehe. Mein Weltbild ist ein bisschen verschoben. Du hast alles, was du willst und gleich willst du noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Ist gelaufen, schnell ist gegangen, man hätte nur mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Ich bin schon davon und ich hab's gesehen. Komm, du hast mir Sachen geschunden, hat nicht genommen. Der Mond scheint hell und wirft seinen Zauber in mein Reich. Magische Welt, so wunderbar, mir ist gleich. Ich warte da und glaube fest an gar nichts mehr. Die Zeit ist gestorben und ich verdorben, hab alles gesehen. So wie es aussieht, denkst du nicht einmal im Traum an mich. Als wär nichts geschehen, geht das Leben weiter. Was du willst und ich willst noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Man hätte noch mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Wir suchen davon und ich hab's gesehen. Oh, du hast mein Herz mitgenommen. Hab dich verflucht, hab dich verwunden. All das hat's nur schlimmer gemacht. Nach 100'000 dunklen Stunden hab ich dich zum Verschwinden gebracht. Ja.
Der Aargauer Adrian Stern mit «Alles, was du willst» in der Schnabelweide auf SRF 1. Wenn Sie jetzt an Ihren Partner, Ihre Partnerin denken, oder Ihren Mann, Ihre Freundin, ist er oder sie gleich wie Sie? Also könnten Sie sagen, bis ich gleich und gleich gesellt sich gern? Reden Sie mit dem Ralf Wicki darüber. Im Nachtclub nach den Zähnen und nach den Sportmeldungen. Ich bin Regi Sager, ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen ganz schönen Abend. Und da kommt noch der Traufer mit seiner Heldin.
Schon wieder ist es Morgen, schaust dich im Spiegel an. Schon wieder nicht viel geschlafen, man sieht es dir ein bisschen an. Und du weißt ganz genau, es geht weiter so. Die Kinder sind schon wach. Du legst ne Kleider an, noch schnell ein Abschiedskuss und dann schaust du ne hinten nach. Und du weißt ganz genau, es geht weiter so. Und ich weiß ganz genau, ohne dich wird's nicht gehen. Und du bist immer da. Arbeit, wo schon jeder hat eine Frage. Oder du lachst freundlich zurück und das machst du Tag für Tag. Und du weißt, ist ganz genau. Es geht weiter so. Auf dem Heimweg kurz gepostet, das Mittag ist schon gleich. Und der Kind wird mal trösten, weil irgendwas ist gewesen. Und ich weiß ganz genau, an ihm wird's nicht gehen. Und du bist immer da, auf dich kann man sich verlassen. Mit dir macht alles Sinn, du bist meine Heldin. Meine Heldin. Denkst du drüber nach, wie es wieder eine schwer, mal wieder rauszugehen? Doch du weißt ganz genau, es ist alles gut so.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.